Handelsblatt Crime.
Der Fall Wirecard. Ein Podimo Original.
Hallo und herzlich willkommen. Dies ist die Geschichte von Wirecard. Ich bin Ina Karabas.
Und ich bin Felix Holtermann.
Dies ist Folge 12 unseres Handelsblatt Crime Podcasts zum Thema Wirecard. Und damit sind wir am Ende, zumindest fast.
Ja, zumindest fast, denn die Geschichte von Wirecard, die geht ja weiter.
Vieles passiert, seit wir angefangen haben, vor 11 Episoden. Es gibt mittlerweile einen Untersuchungsausschuss, es gibt erste Ermittlungsergebnisse. Und wir lassen jetzt in 8 Kapiteln, sagen wir mal mehr oder weniger chronologisch, von Beginn bis zum Ausblick diese unglaubliche Geschichte nochmal Revue passieren. Denn viel ist natürlich noch im Fluss, aber wir sind zumindest schon etwas schlauer, Felix.
Ja, und einsteigen, da tun wir mit dem Wissen von heute jetzt mal auf dem Höhepunkt, zumindest dem Höhepunkt der Wirecard-Saga aus Sicht der Öffentlichkeit. Als es nämlich Aushänge gab in der U-Bahn, in der S-Bahn, Fahndungsplakate, riesengroß mit dem Foto von Jan Masalek, dem Organisationsvorstand, dem geflüchteten, mutmaßlichen Mastermind hinter dem Milliardenskandal. Damals war Wirecard praktisch überall Thema, im Radio, im Fernsehen, und wir hören jetzt mal rein in Ausschnitte aus verschiedenen Nachrichtensendungen.
Wo ist Jan Masalek? Bei der Suche nach dem Ex-Wirecard-Manager bittet das Bundeskriminalamt die Öffentlichkeit um Hilfe.
Nach dem abgetauchten Ex-Vorstand von Wirecard wird jetzt aktuell gefahndet.
Wo steckt Jan Masalek? Der ehemalige Wirecard-Vorstand ist verschwunden.
Felix, das ist, glaube ich, einmalig gewesen in der Wirtschaftsgeschichte in Deutschland, dass ein Manager mit Öffentlichkeitsfahndung gesucht wird.
Glaube ich auch, ja. Jan Masalek, das ist ja der Organisationsvorstand gewesen von Wirecard. Wir haben oft über ihn gesprochen, aber eigentlich ist er doch bis zum Schluss ein bisschen ein Mysterium geblieben, oder?
Auf jeden Fall. Ich meine, wir haben erzählt, er ist Österreicher. Wir haben ein bisschen was, und du hast neulich auch nochmal eine ganz spannende Geschichte dazu geschrieben, was er so für ein Typ ist. Ihr habt auch mit seiner Mutter gesprochen, die auch gar nicht so wahnsinnig glücklich über das Treiben ihres Sohnes war, sage ich jetzt mal.
Sie sagt heute, genau, es wäre nicht schön, so einen Sohn zu haben, was natürlich auch eine harte Aussage ist. Ich musste nochmal oft über mein Treffen mit ihm nachdenken, tatsächlich mit Jan Masalek im Bayerischen Hof war das ja. Und als ich ihn gleich zum Einstieg gefragt habe, wie heißen Sie denn jetzt, Jan Masalek oder Jan Masalek? Und seine Antwort war ja, ganz wie Sie möchten. Und bis heute fasst das diesen Typen eigentlich zusammen, oder? Der sich nicht so greifen lässt.
Ja, und ich glaube, wäre der gar nicht abgehauen, dann wäre die Geschichte um Wirecard spannend und interessant und irgendwie natürlich ein großer Skandal gewesen. Aber es wäre nicht so dieser Wirtschaftskrimi, der es ja heute ist, weil einfach einer der Hauptakteure mittlerweile gesucht wird. Er ist vermeintlich sogar mit den Geheimdiensten im Bunde.
Du sagst es, das macht Wirecard ja eigentlich ja vielleicht aus, diesen Krimi. Es geht hier nicht nur um verschwundene Gelder, es geht hier nicht nur um mutmaßlich gefälschte Bilanzen, sondern da spielt noch ganz viel rein. Da spielt die große Politik rein, die Geheimdienste und tatsächlich ja auch die Frage, wie konnte all das möglich werden? Wie kann es denn zum Beispiel sein, dass Jan Masalek heute mutmaßlich vielleicht in der Nähe von Moskau oder im Ausland auf jeden Fall sitzt und geschützt wird von einem ausländischen Geheimdienst, statt sich eben zum Beispiel vor der Staatsanwaltschaft München verantworten zu müssen, wie das ja beim Konzernchef der Fall ist, Markus Braun.
Wegen all dieser Fragen haben wir uns immer nicht nur den Fall Wirecard angeschaut, sondern auch immer das System dahinter. Denn es gab natürlich ganz viele Fragestellungen, die jetzt auch in der Politik, du hast es schon gesagt, Felix, angesprochen werden. Die Frage der Wirtschaftsprüfer haben wir uns angeschaut. Wir haben uns die Frage angeschaut, wie funktionieren eigentlich so Netzwerke, die Markus Braun und Jan Masalek hatten. Aber wir haben uns natürlich auch angeschaut, wie ticken die beiden eigentlich? Wie ticken Manager und vermeintliche Wirtschaftskriminelle wie die beiden? Und da haben wir unter anderem gesprochen mit dem Profiler Mark T. Hofmann. Ja, was der so gedacht hat über Manager, die an der Spitze standen wie die beiden.
Zumindest beobachtet man diesen Realitätsverlust, der an der Spitze nicht untypisch ist. Dass der Puls erstaunlich ruhig ist und sie tatsächlich dieses gottgleiche Überlegenheitsgefühl haben, mich werden sie sowieso nicht erwischen, das ist immer wieder zu beobachten. Und das psychologische Motiv von Challenge to beat the system, also ich mache es, weil ich es kann. Ab einem gewissen Punkt sind die Taten dann nicht nur Mittel zum Zweck, um reich zu werden oder den Konzern aufzublasen oder das eigene Ego aufzublasen, sondern manchmal wird es dann auch zum Selbstzweck, ich mache es, weil ich es kann. Ich mache es nicht, weil ich Geld brauche, ich bin sowieso schon Milliardär, aber ich mache es, weil ich es kann und weil es mir eine Genugtuung gibt, der König der Welt zu sein, der es schafft, über 20 Jahre lang alle zu täuschen.
Ja, das sagt der Profiler Mark T. Hofmann. Ob jetzt Markus Braun, der Wirecard-Konzernchef, sich selbst als König der Welt gesehen hat, das wissen wir natürlich nicht. Wir wissen aber, dass viele Menschen im Wirecard-Universum ihn als König der Welt oder zumindest als König der Wirecard-Welt gesehen haben. Und wie wichtig hier die Frage des Wachstums war, die Frage eben der Größte zu sein oder das größte Unternehmen nämlich. Das können wir uns mal von Markus Braun selbst anhören. Hier spricht er auf dem Handelsblatt Bankengipfel 2019.
Was honoriert der Markt heute? Das ist Wachstum. Mhm. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Wir sehen bei erfolgreichen technologiegetriebenen Geschäftsmodellen quer über alle Branchen ein Marktwachstum von 12-14%. Wer darüber wächst, gewinnt Marktanteile. Wir hatten jetzt im ersten Halbjahr ein organisches Wachstum von über 30% auf Umsatzebene.
Ja, diese Geschichte, die er da erzählt hat, die wollten und auch wir, das muss man ganz ehrlich sagen, alle glauben. Deutschland hatte zu dem Zeitpunkt keinen Technologiekonzern, wenn man zumindest von SAP, der ja nun schon einige Zeit am Markt ist, absieht. Und wir in Deutschland, die Politiker, die Medien, wir haben alle geschrien danach, dass wir uns abhängig machen von Asien, von den USA. Und da kam eine Wirecard, ein elektronischer Zahlungsdienstabwickler, genau recht.
Ina, du warst ja auch zuständig für die Telekom, der andere große Technologiekonzern in Deutschland. So sieht er sich ja selber, die T-Aktie. Wir alle haben ja noch so ein bisschen Erinnerungen vielleicht an diese Zeit. War das eigentlich für dich im Nachhinein eine ähnliche Idee, die Idee einer Volksaktie eines erfolgreichen Technologieunternehmens? Gibt's da Überschneidungen zur Wirecard-Geschichte?
Ja, auf jeden Fall, das muss man sagen. Es ging vor allen Dingen um die Psychologie dahinter, dass alle irgendwie dabei sein wollten. Es wurde lautstark die Geschichte erzählt, dass man da, sagen wir mal, verhältnismäßig einfach relativ viel Geld verdienen kann, wenn man in diesen Konzern investiert, der ja eine so prosperierende Zukunft vor sich hat. Das war damals bei der Telekom so und die haben damals auch Versprechen abgegeben, die sie nicht einhalten konnten. Und als dann klar war, dass sie diese Versprechen nicht einhalten konnten, ist die Aktie abgestürzt. Bei Wirecard war es dann natürlich nochmal ein bisschen anders.
Vorteil war ja auch vielleicht, die Telekom-Aktionäre kriegen wenigstens noch eine Dividende von ihrem Konzern. Bei Wirecard war die Dividende immer gering, 20 Cent, jetzt gibt's gar keine mehr, der Konzern ist pleite. Ich habe mir gestern Abend nochmal ein altes Interview durchgelesen von Markus Braun. Das hat er nicht dem Handelsblatt gegeben, sondern Kapital, dem Wirtschaftsmagazin. Das war 2018 auf dem Höhepunkt. Ne? Wirecard war mehr wert als die Deutsche Bank, war gerade in den DAX eingezogen. Und da fragt man, was eigentlich der Grund ist, die Aktie zu kaufen, fragen die Journalisten ihn. Und da sagt Markus Braun ganz klar, nicht die Dividende, nee, wir sind ein Wachstumstitel. In uns soll nur investieren, wer an unsere Wachstumsstory glaubt.
Ja, und diese Wachstumsstory, da hat er ganz häufig eine Zahl rangehangen, 30% Wachstum hat er versprochen und ja ein Stück weit auch immer wieder eingehalten, das muss man ja sagen.
Über viele Jahre hinweg, genau.
Genau, und da ist natürlich die Frage, wo kam dieses Wachstum her? Da kommen wir natürlich nochmal gleich zu. Beziehungsweise, da gab es auch jemanden oder mehrere, auch früh in der Geschichte von Wirecard, die sich auch gefragt haben, wie kann es sein, dass ein Zahlungsdienst wie Wirecard so ein hohes Wachstum hat im Vergleich zu anderen Wettbewerbern, die genau das Gleiche machen, aber eben nicht dieses hohe Umsatzwachstum hatten.
Genau, plus 30%, plus 40% beim Gewinn, beim Umsatz, beim Transaktionsvolumen pro Jahr. Das klang ja vielleicht fast schon zu schön, um wahr zu sein. Und die ersten, die da kritisch drauf geschaut haben, das waren nicht die Journalisten, das waren tatsächlich Shortseller. Über ihre Rolle haben wir ja auch gesprochen, Ina. Shortseller, das sind Investoren, die auf einen Absturz eines Konzerns wetten, die glauben, dass es bei einem Konzern Probleme gibt, dass die Aktie runtergeht. Und die waren eben auch die ersten, die im Fall Wirecard kritisch hingeschaut haben. Was ja vielleicht auch erklärt, warum manche nicht auf sie gehört haben. Denn in Deutschland, da werden ja Shortseller immer ein bisschen als zwielichtige Gestalten dargestellt. Einer dieser frühen Warner oder vielleicht sogar einer der ersten Warner ist Tobias Bosler, Investor und Shortseller aus München. Der hat schon Ende der Nullerjahre sich kritisch mit Wirecard auseinandergesetzt und ja, dem ist dann auch einiges passiert. Der hat Besuch bekommen von einem Boxer, der mit Wirecard verbandelt war und der ihm gesagt hat, er soll seine Wetten gegen den Konzern doch bitte einstellen, ja. Und das hat er mit Nachdruck gesagt. Was damals genau passiert ist, das hat uns Tobias Bosler auch erzählt.
Man hat mich massiv unter Druck gesetzt, man hat mich an die Wand gedrückt, jetzt nicht angefasst gedrückt, sondern eben mit der Nasenspitze auf Nasenspitze, dass ich zurückgehen musste. Dann ist auch mal mit der Faust knapp gegen meinen Kopf geschlagen worden.
Ja, Tobias Brosler war auch nicht der einzige Shortseller, der dann im Lichte von Wirecard, sagen wir mal, bedroht worden ist. Ein anderer hat uns das auch erzählt, und zwar Fraser Perring, ein britischer Shortseller. Und der steckte hinter dem sogenannten Zatara-Report. Dieser Report hat dann tatsächlich auch zu der Artikelserie in der Financial Times geführt, über die dann nach und nach immer mehr Licht ins Dunkle, sage ich mal, von Wirecard gekommen ist. Ja, und Fraser Perring, der sagt heute, er kann es überhaupt nicht nachvollziehen, warum so viele es nicht geschafft haben, diese Ungereimtheiten bei Wirecard zu entdecken. Weil er sagt, klar, er hat sich natürlich damit intensiv auseinandergesetzt, aber wenn er das findet, dann müssten die anderen das auch tun.
I have a lot of financial awareness and I can smell fraud.
Also, ich habe inzwischen ein ganz gutes Gefühl für Finanzfragen und ich kann Betrug praktisch riechen. Ich habe zwar keinen Abschluss in Betriebswirtschaft oder so, und was wir tun, kann nicht jeder, aber wir haben diesen offensichtlichen und ganz klaren Betrug eindeutig erkannt. Das waren Gauner. Also wir hatten dann etwas über 5 Monate lang recherchiert. Wir haben überall geschaut, in Asien, wir haben in Hongkong geschaut, in Neuseeland, in Zypern. Wir haben uns fast alles von Wirecard angesehen. Also nicht 100% alles, aber sagen wir mal 75-80%. Und überall, wo wir geguckt haben, da gab es Probleme. Irgendwie war da immer irgendwie ein Krimineller mit im Spiel. Es gab immer zwielichtige Deals um die Käufe von Firmen oder Firmenanteilen. Ich war wirklich total geschockt darüber.
Ja, diese Schocksituation, die konnten viele Beobachter nicht teilen, zumindest sehr lange nicht. Denn Wirecard war tatsächlich der Star des DAX irgendwann. Das Unternehmen ist ja dann irgendwann in den DAX aufgenommen worden, hat die Commerzbank verdrängt. Und deswegen wurde Wirecard wirklich, sagen wir mal, als das große deutsche Vorzeigeunternehmen, das Technologieunternehmen angepriesen. Und so wurde auch Markus Braun tatsächlich wie so eine Art Rockstar gefeiert. Hören wir uns das mal an.
Ladies and gentlemen, please give a very warm welcome to the CEO and CTO of Wirecard, Dr. Markus Braun.
He's a hero, a rockstar, and is the man behind a company that 3 days ago, with a market cap of almost 24 billion euros, was the first representative of the digital economy to be included in Germany's highest rated stock exchange, DAX.
Das ist auch deswegen ganz spannend, weil wer Markus Braun mal erlebt hat, ich durfte das einmal tun, Felix, du natürlich viele Male, der muss sagen, Markus Braun ist eigentlich eher so ein unscheinbarer Typ, oder?
Eigentlich so ein spröder Typ irgendwie, so ein Nerd, so wird er ja immer wieder beschrieben, auch so ein bisschen vielleicht so der verkappte Visionär. Er ist ja immer aufgetreten eigentlich wie Steve Jobs, nämlich schwarzer Rollkragenpulli, schwarzes Sakko. Was gefehlt hat, war die weiße Langhaarkatze. Also manche haben gesagt, er tritt doch eigentlich entweder auf wie ein James-Bond-Bösewicht oder wie ein großer Visionär aus dem Silicon Valley. Ja, manchmal ist das ja sogar fast dasselbe.
Sag mal, Felix, lass uns kurz nochmal drüber sprechen, weil das ja natürlich auch so eine große Rolle spielt im Fall Wirecard, und zwar die Connection zur Politik. Du hast das eben schon angesprochen. Es war so, dass Merkel tatsächlich für Wirecard in China offensiv geworben hat und auch andere Politiker Wirecard nahezu hofiert haben.
Ja, das stimmt. Jetzt war Markus Braun, der Chef von Wirecard, ja eigentlich kein geborener Menschenfänger, ne, sondern immer ein bisschen abgehoben, schwer zu durchschauen. Aber die Politik, die hat seinem Konzern, das kann man glaube ich so sagen, doch häufig den roten Teppich ausgerollt. In München, da war Markus Braun extrem gut vernetzt bis in die bayerische Staatsregierung hinein. In Wien, seiner Heimatstadt, da war er im Think Tank des österreichischen Bundeskanzlers Sebastian Kurz, also auch mit der konservativen ÖVP, der Regierungspartei, dort eng verbandelt. Auch in Berlin haben wir gelernt, hat Wirecard gute Connections gehabt. Dort haben sie ja einen gefallenen Politstar engagiert.
Die Rede ist von Theodor zu Guttenberg. Der hat für Wirecard die Lobbyarbeit übernommen und ich möchte sagen, wahrscheinlich auch mit Erfolg. Denn, wie gesagt, Wirecard war dann irgendwann ganz oben. Und das, und das muss man wirklich sagen, auch wenn man sich den Zeitstrahl anschaut, nachdem der Zatara-Report erschienen war, nachdem die Financial Times darüber berichtet hatte, dass bei Wirecard vielleicht nicht alles Gold ist, was glänzt, aber so richtig hat dann trotzdem keiner hingeschaut.
Das zeigt ja auch, wie erfolgreich das Lobbying offensichtlich war. Wirecard ist nicht nur am Anfang unterstützt worden, sondern bis fast ganz zum Schluss. Wir erinnern uns, die deutsche Botschaft in Peking, deren Referent, der hat Zeitung gelesen und der hat gesagt, eigentlich können wir uns in China für den Konzern nicht einsetzen, wo Wirecard ja Hilfe wollte von der Bundesregierung, nämlich bei seiner China-Expansion. Im Kanzleramt hat man das dann nach dem Besuch von Karl Theodor zu Gutenberg offenbar anders gesehen und selbst die Kanzlerin hat sich am Ende bei einem Staatsbesuch in Peking für den Konzern eingesetzt. Stellt sich die Frage, warum wurde das nicht hinterfragt? Was glaubst du?
Ja, das ist eine gute Frage, denn, und ich glaube, das hatten wir bei unserer Systemfrage im Podcast auch irgendwie ganz gut herausarbeiten können. Natürlich ist es so, dass die Politik sich gerne mit dem schmückt, was Deutschland zu bieten hat. Und das dürfen sie ja auch, das sollen sie ja auch. Ne? Die Nähe zur Wirtschaft ist an der einen oder anderen Stelle, wenn man es nach außen vertritt, durchaus auch angemessen. Aber vielleicht halt eben nicht ganz so unkritisch.
Ja, und einer, der da kritisch drauf guckt, das ist Fabio De Masi, Finanzexperte der Linken im Bundestag. Er ist einer der Mitinitiatoren des Wirecard-Untersuchungsausschusses. Und er kennt sich natürlich als Berufspolitiker aus mit dem zum Teil schwierigen Verhältnis zwischen Konzernen und der Politik.
Denn natürlich kennen auch so Unternehmenskapitäne die Sehnsüchte von Politikern. Und das ist doch so, es macht sich immer gut im Wahlkreis, wenn man auf dem roten Teppich steht mit einem Wirtschaftskapitän, das strahlt ja ab auf den Politiker. Dann wirkt es so, wie als würde auch der Politiker über ganz viel Wirtschaftskompetenz verfügen, weil er da jetzt vielleicht mal die Hand schüttelt oder irgendeinen Preis übergibt oder ähnliches. Also ich glaube, das hat Markus Braun intuitiv sehr gut verstanden. Und die Wachstumsstory war ja auch interessant.
Sagt Fabio De Masi, Finanzexperte von der Linken im Bundestag. Ja, und nicht nur die Wachstumsstory war interessant, sondern das Ende von Wirecard auch. Viele, die Braun die Hand geschüttelt haben, die ihm den roten Teppich ausgerollt haben, die vielleicht auch profitieren wollten von seinem Nimbus als dem digitalen Vordenker in Deutschland, die waren am Ende geschockt und viele haben ihn dann auch ganz schnell fallen gelassen, denn der Absturz, der kam und der war heftig, wie wir hier in den Nachrichten unter anderem in der Tagesschau hören.
An der Börse wurde der Handel mit Wirecard-Aktien nach Bekanntwerden der Insolvenz vorübergehend vom Handel ausgesetzt.
Wegen drohender Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung
Wirecard in der Insolvenz brachen die Aktien zunächst um 80%
praktisch ein Totalschaden
zur Luftbuchung zu haben.
Seitdem hat es so ein gewisses Schmuddel-Image-Spiel Unternehmen und mit der Erotikindustrie vereinfacht.
Bei Wirecard ist er zurückgetreten, Herr Schäfer, Markus Braun festgenommen worden.
Kurz vor dieser Festnahme, denn Markus Braun sitzt bis heute in der Justizvollzugsanstalt in Augsburg, hat sich Markus Braun damals dann nochmal mitten in der Nacht vor die Presse gestellt und sich dabei sehr, ich sage jetzt mal wirklich untypisch für ihn verhalten, denn normalerweise war er immer locker auf der Bühne, hat viel Wert darauf gelegt, frei zu sprechen und dann war er auf einmal in dieser PK mitten in der Nacht und hat dann, sage mal, verhältnismäßig steif erklärt, dass da vielleicht doch nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ist.
Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass die Wirecard AG in einem Betrugsfall erheblichen Ausmaßes zum Geschädigten geworden ist.
Was für ein wahnsinniger Moment. Oder Ina, ich weiß es noch, ich war nachts noch wach. Es waren Tage mit kurzen Nächten in der Zeit. Und als ich diese Pressekonferenz gesehen habe, da dachte ich eigentlich, spätestens jetzt ist es wirklich aus. Es ging ja dann auch wahnsinnig schnell. In der Nacht noch diese Pressekonferenz am 18. Juni, 19. Juni Rücktritt von Markus Braun. Am 22. Juni, das war dann der Montag, das Eingeständnis, dass das Geld in Asien, die 1,9 Milliarden, wahrscheinlich nie existiert hat und damit auch große Teile des Drittpartnergeschäfts nicht. Und dann wieder drei Tage später, 25. Juni, die Insolvenz.
Felix, erzähl mal ganz kurz, wie war das eigentlich für dich? Du hast ja auch selber vorher schon kritisch über Wirecard berichtet. Du hast auch Druck bekommen von Investoren, von Wirecard-Mitarbeitern teilweise. Leute haben, die dir gesagt haben, du seist zu kritisch. Dann kommt diese Bestätigung. Wie hast du dich gefühlt?
Ja, das war tatsächlich der Wahnsinn. Es waren verrückte Tage. Vielleicht kurz, wie ich eigentlich in diese Tage reingegangen bin. Ich habe immer gedacht, dass bei Wirecard was im Argen liegt. Ich dachte immer, dass die Geldwäsche-Problematik, über die wir ja auch viel im Podcast gesprochen haben, dass die bei Wirecard sehr viel größer ist als gedacht. Und am Ende, da haben sich doch die Anzeichen verdichtet, dass im Asien-Geschäft wirklich ein gravierendes Problem vorliegt. Aber wenn du mich gefragt hättest, womit habe ich gerechnet? Ich habe am Ende mit einem eingeschränkten Testat gerechnet eigentlich. Also einem Testat, wo Probleme gesehen werden, vielleicht auch einem Testat, das dem Konzern potenziell das Genick bricht, aber nicht mit einem Testat, das gar nicht kommt, das verweigert wird und nicht damit, dass ein Viertel der Bilanzsumme eben 1,9 Milliarden Euro an Cash in Asien höchstwahrscheinlich erfunden ist.
War das für dich so, wie es ja wahrscheinlich für viele andere auch so war, dass in den Jahren zuvor, wo du dir auch die Bilanz schon angeschaut hast und viele andere auch, dass, sagen wir mal, eventuelle Zweifel häufig von den Wirtschaftsprüfern auch wirklich ausgemerzt worden sind, weil wenn die Wirtschaftsprüfer so intensiv auf diesen Fall schauen, trotz der ganzen Kritik und nichts finden, dann wird ja wahrscheinlich auch nichts gewesen sein?
Auf jeden Fall, die Wirtschaftsprüfer, kommen wir gleich noch dazu. Eine andere Gruppe will ich aber hier auch nicht aus der Verantwortung lassen, nämlich die Analysten. Es ist ja nun mal so, wenn es eine Gruppe gibt, von der man ja auch als Finanzjournalist denkt, die kennen eine Branche, die kennen ein Unternehmen, die beschäftigen sich lange damit, dann sind es die Analysten der großen Banken. Unter uns, ich war in einigen Analysten-Calls bei Wirecard dabei und ich war doch relativ schnell ziemlich ernüchtert, weil ich das Gefühl hatte, dass viele Analysten das Geschäftsmodell eigentlich auch nicht wirklich durchdrungen haben. Dann gab es einige wenige, ein Analyst von der internationalen Großbank, der hat früh zu mir gesagt, was er bei Wirecard nicht versteht ist, der Konzern ist wahnsinnig erfolgreich, macht wahnsinnig Gewinn- und Umsatzsprünge. Warum steigen die Schulden so schnell? Die Schulden, die sind in 6 von 9 Jahren schneller gestiegen als der Umsatz. Das hat ihn bis am Ende verwirrt. Ende vom Lied war, auch er hat nicht für den Verkauf der Aktie plädiert. Tja, und was für die meisten Beobachter vielleicht den gravierendsten Verdacht, nämlich dass bei Wirecard so stark etwas im Argen liegt, dass der Konzern ganz schnell insolvent gehen kann, eine Stelle, die diesen Verdacht eigentlich immer ausgeschlossen hat, das waren eben die Wirtschaftsprüfer.
Ja, und genau mit diesem Thema beschäftigt sich natürlich auch schon jetzt seit einiger Zeit und natürlich auch in den nächsten Monaten der Untersuchungsausschuss im Bundestag, der unter anderem natürlich auch die Bilanzprüfer und auch die Bilanzprüferaufsicht APAS eingeladen hat. Und da ist jetzt schon rausgekommen, dass da durchaus einiges im Argen war. Wenn man zum Beispiel hört, dass der APAS-Chef selber mit Wirecard-Aktien gehandelt hat,
unglaublich,
dann stellt sich da zumindest die Frage, sagen wir mal, ob das wirklich in Zukunft vielleicht auch noch so sein sollte. Aber wir haben jetzt gerade schon gesagt, Felix, du hast dich auf die Wirtschaftsprüfer verlassen, die Analysten haben sich auf Wirtschaftsprüfer verlassen, aber die Anleger natürlich auch. Und wir haben mit einem der bekanntesten Anleger von Wirecard, den bekannten Investoren Frank Thelen, darüber gesprochen, warum er Wirecard-Aktien gekauft hat und was er nun heute über die Arbeit der Wirtschaftsprüfer denkt.
Und dann wird er wirklich 10 Jahre lang attestiert und so offensichtlich betrogen, dass man nicht mal weiß, ob es irgendwo ein Konto gibt. Und heute EY immer noch Testate geben darf, das ist für mich nicht nachvollziehbar. Und dann so ein frappierender Fehler passiert ist oder Blindheit oder was immer es von denen war, aber es war ja nicht okay. Es war ja nicht, dass das so geschickt war, dass man das hätte gar nicht sehen können, sondern wenn man das prüft, war das ja anscheinend schon sichtbar, dass da Betrug ist.
Ja genau, es gibt eben Dinge, die man von außen nicht beurteilen kann. Zum Beispiel, ist das Konzernvermögen da, diese 1,9 Milliarden, die ja viele, viele Beobachter in Sicherheit gewogen haben, weil man zum Beispiel gesehen hat, ja, die Schulden steigen, aber der Konzern hat auch ganz viel Cash auf der hohen Seite. Ob das da ist oder nicht, das kann man von außen nicht sagen, das könnten aber die Wirtschaftsprüfer herausfinden. Und auch Kleinanleger, die haben sich auf deren Testat immerhin ja über 10 Jahre hinweg ohne Einschränkung verlassen. Und ein Kleinanleger, mit dem wir gesprochen haben, Thomas Bauer, der nimmt auch auf Frank Thelen Bezug.
Unter anderem habe ich auch Interviews mit Frank Thelen verfolgt, der ja in Deutschland so eine Art Zukunftspapst ist. Und der hat ja auch regelmäßig gesagt, dass er dieses Geschäftsmodell gut findet. Ich habe darüber hinaus auch die Marktbegleiter oder Wettbewerber von Wirecard gesehen, also den holländischen Konzern Adyen. Und die sind auch gut gelaufen und von daher dachte ich, komm, da kannst du so viel nicht falsch machen. Zumal, wie Sie jetzt gerade schon gesagt haben, zumal auch die BaFin sich zu dem Zeitpunkt eingeklinkt hat. Und dann war für mich in irgendeiner Form klar, wenn die größte oder in irgendeiner Form auch mächtigste Aufsichtsbehörde in Deutschland sagt, sie verbietet Short-Selling gegen Wirecard, dann hast du als Anleger ja im Prinzip ein gemindertes Risiko. Ja, und das hat mich auch ein Stück weit beruhigt.
Ja, Felix, über die Rolle der BaFin, da werden wir auf jeden Fall gleich noch drüber sprechen, denn da gibt es durchaus, sagen wir mal, einige systemische Herausforderungen, um das jetzt mal positiv auszudrücken. Aber vielleicht ist es auch wirklich so, dass sich einige mit dem Fall Wirecard betraute Personen im Laufe der Jahre im Konstrukt Wirecard verrannt haben, denn das war ja durchaus kompliziert und auch bewusst kompliziert aufgebaut. Und der Mann, der dieses Konstrukt mit aufgebaut und maßgeblich offenbar vorangetrieben hat, der hat vielleicht verhältnismäßig wenig Unrechtsbewusstsein gezeigt, Felix, wenn man seine Chatprotokolle liest, die du auswerten konntest. Und da können wir mal kurz reinhören.
Einer muss Schuld haben und ich bin die naheliegende Wahl. Ich habe mehrere Pässe, wie jeder gute Geheimagent. Aber keine Ahnung, ob einer davon Honorarkonsul ist. Ich lasse schon mal ein Foto von mir dafür retuschieren. Du bist herzlich auf einen Drink am Strand eingeladen. Wobei ich da eher jetzt mal ein paar Monate warten würde, bis sich der Wirbel gelegt hat. Den Privatjet können wir uns ja jetzt auch leisten.
Felix, als du damals diese Chat-Protokolle bekommen hast, wie war das?
Ziemlich verrückt, ehrlich gesagt. Es war doch komisch, sozusagen direkt scheinbar in den Kopf von einem Menschen hineinzuschauen, mit dem man sich doch so viel beschäftigt und über den man aber so wenig weiß. Aus heutiger Sicht ist klar, dass er wahrscheinlich auch schon in diesem Chatverlauf vorgebaut hat für die Zukunft. Er hat ja auch in dem Chatverlauf schon die Geschichte erzählen wollen, dass er jetzt in Asien sei, dass er, wenn in Deutschland Schlafenszeit ist, gerade aufsteht und umgekehrt. Wahrscheinlich war es ja ganz anders. Wahrscheinlich war er da ja dann in Minsk und dann später auch in Russland. Also jemand, der auch in einem Chat mit einem Vertrauten eigentlich nie ganz die Wahrheit sagt, aber der dann doch einige verräterische Sachen gesagt hat und vor allem eben auch zeigt, wie er mit diesem ganzen Absturz umgegangen ist, zumindest nach außen, nämlich vor allem mit Ironie und einem gewissen Sarkasmus.
Und der Verweis auf Asien, der kam natürlich nicht von ungefähr, denn Asien war die größte Wachstumsregion von Wirecard in den vergangenen Jahren. Da gab es dann die Treuhandkonten, von denen wir schon gesprochen haben. Und da sind dann auch im Endeffekt die 1,9 Milliarden Euro, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, verloren gegangen, beziehungsweise ob sie je da waren, das steht in den Sternen, sage ich jetzt mal.
Genau, Asien war auch für viele Kritiker natürlich sozusagen der Fokuspunkt, weil Wirecard ja ist gestartet in Europa, ist gestartet mit Gambling und Porno-Zahlungsabwicklung, später dann auch in den USA aktiv im Pokermarkt. Aber immer wenn es in Europa oder in den USA nach unten ging, dann war eben ein Kontinent zur Stelle, nämlich Asien. Man kann das über die Jahre ganz gut sehen und das haben auch die Shortseller am Anfang schon sehr kritisch gesehen, dass immer wenn es in anderen Weltregionen nicht gut gelaufen ist, dann war das Asiengeschäft zur Stelle. Hat genau den Gewinnbeitrag, den Umsatzbeitrag gebracht, damit es dann eben am Ende bei den von Markus Braun ja immer postulierten 30% Wachstum und mehr war. Und da sind wir dann eben auch beim Thema Bilanzbetrug 2.0.
Genau, denn es wird Wirecard ja immer vorgeworfen, dass sie zumindest zu Beginn ihrer Geschichte auch Geld mit Geldwäsche tatsächlich ja verdient haben. Und dann irgendwann war aber dieses System der Geldwäsche offenbar zumindest nicht mehr ausreichend, um diese Wachstumsgeschichte erzählen zu können. Und deswegen haben sie dann irgendwann angefangen, vielleicht zumindest Firmen zu erfinden beziehungsweise Transaktionen zu tätigen mit überteuerten Firmen.
Eben, und da könnte dann sozusagen auch der Konnex zwischen diesen beiden Themen liegen, Geldwäsche und Betrug, weil viele Insider, die sagen uns, naja, vielleicht ist dieses rund um die Geldwäsche aufgebaute System der Verschleierung mit den Drittpartnern, mit den Auslandsgesellschaften, du hast es gesagt, vielleicht war das eben genau die richtige Basis, um am Ende eben auch eventuell die Bilanzen zu fälschen, das heißt ganz praktisch Konzernvermögen zu erfinden. Und das ist eben auch der Punkt, wo wir dann wieder beim System sind, nämlich bei der Frage, warum so etwas durchrutscht, warum so etwas nicht auffällt. Wir haben ja mit Bankern gesprochen, die gesagt haben, wie kann es denn sein, dass ein Viertel der Bilanz erst in Singapur und dann in Manila bei einer Lokalbank liegt. Nicht bei der Deutschen Bank, nicht bei der HSBC, der internationalen Großbank aus London oder Standard Chartered oder einer anderen, sondern dort. Ein Banker, der hat mir gesagt, wenn das bei meinem Unternehmen der Fall wäre, dass so viel Geld bei einer Bank vor Ort liegt, dann wüsste ich den Vornamen der Frau vom Vorstand. Bei Wirecard hat es offensichtlich niemanden interessiert und auch die Aufseher, die Prüfer nicht.
Ja, genau. Und deswegen haben wir uns natürlich auch mal in Asien vor Ort umgehört, beziehungsweise unser Kollege Matthias Peer war in Asien aktiv, hat mit vielen Personen gesprochen und den haben wir auch gefragt, warum niemand genau hingeschaut hat, als Wirecard auf einmal ausgerechnet in Manila so viel Geld, ich sage jetzt mal, geparkt hat.
Mit einer Finanzmetropole hat Manila nicht viel gemein. Dass jetzt ein Bezahldienstleister kommt und einen erheblichen Teil seiner Geschäftsaktivitäten angeblich über einen philippinischen Partner laufen lässt und dass man dann auch noch 1,9 Milliarden Euro an Treuhandgeldern ausgerechnet auf den Philippinen deponiert haben soll, das wirkt er von Anfang an komisch.
Das sagt Matthias Peer, unser Handelsblatt Südostasien-Korrespondent mit Sitz in Bangkok. Ja, er hat ja zum Beispiel auch einen ganz wichtigen Text geschrieben im Zusammenhang mit Wirecard. Wir hatten uns im Herbst 2019 das Testat für die wichtige Singapur-Einheit angeschaut. Beziehungsweise eher gesagt, das eingeschränkte Testat, das dort also nicht freigezeichnet worden ist. Wer war da der Prüfer? Ernst & Young. Im Nachhinein war das ja so eine Art Menetekel. Ja, und auch Sebastian Fiedler, der Chef des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, der kennt sich aus mit der Frage, warum Unternehmen in Jurisdiktionen wie nach Ostasien gehen und was vielleicht die Vorteile sind, wenn man dort angeblich geschäftlich aktiv ist.
Und Sie müssen dazu wissen, dass es organisierte Kriminalität, also die Mafia, von denen einzelne Gruppierungen über 50 Milliarden im Jahr umsetzen, dass es die gar nicht gäbe, wenn es diese Destinationen und die Geldwäsche nicht gäbe. Das ist ein Schlüsselmomentum in all diesen Facetten, die wir gerade nur angerissen haben. Und in Wahrheit eigentlich das dunkelste Kapitel der Kriminalität, das wir überhaupt nur kennen.
Das Thema Geldwäsche, wir hatten es gerade schon kurz angesprochen, Felix. Da läuft in Deutschland wirklich einiges schief.
Ja, und Wirecard war da kein Einzelfall, sondern ein Systemversagen. Viele Kritiker, die sagen, ja, wenn man im Geldwäscheparadies Deutschland früher hingeschaut hätte, dann wäre es vielleicht gar nicht zu diesem mutmaßlichen Milliardenbilanzbetrug gekommen. Einer, der schon früh hätte hinschauen müssen, der da früh eine Riegel hätte vorschieben können, der war Felix Hufeld, Chef der Finanzaufsicht BaFin. Das war er nicht nur, das ist er auch noch. Auf dem Handelsblatt Bankengipfel im September 2020 schließt Felix Hufeld einen Rücktritt aus und er sagt mit Bezug auf die heftige Kritik an der Arbeit seiner Behörde:
Wenn man Präsident der BaFin ist, muss man sowas abkönnen. Wenn man das nicht abkann, muss man sich einen anderen Job suchen. Mache ich aber nicht.
Ja, Felix Hufeld ist zumindest nach wie vor Chef der BaFin. Das Eis wird etwas dünner, wenn man sich so ein bisschen die politische Diskussion derzeit in Berlin anschaut. Aber wie gesagt, bis jetzt ist Herr Hufeld noch im Sattel. Ja, wir möchten aber an dieser Stelle einmal tatsächlich nochmal über die Systemfehler der internen wie auch der externen Aufsicht und Prüfung sprechen. Wir hatten es schon mal angesprochen, die APAS wird gerade kritisch beleuchtet, die BaFin wird kritisch beleuchtet. Aber natürlich auch das System der Wirtschaftsprüfer, also eigentlich die komplette Aufsicht über einen solchen großen Konzern, wie damals die Wirecard war, aber natürlich auch die Aufsicht über alle anderen Konzerne im DAX und in den angegliederten Indizes. Und zu den Wirtschaftsprüfern, da muss man sagen, dass da auch tatsächlich Kritik aus der Branche selber kommt, von den Unternehmen selber. Wir haben mit Klaus-Peter Naumann gesprochen. Er ist Vorstandssprecher des Instituts der Wirtschaftsprüfer. Ja, und wir haben ihn schon auch gefragt, wie er das so sieht mit dem Fall Wirecard.
Ein Fall wie Wirecard löst berechtigterweise die Frage aus, ob die Abschlussprüfung pflichtgemäß durchgeführt wurde. Das ist eine Frage, die uns hier im IDW auch sehr interessiert.
Ja, Ina, das waren ziemlich deutliche Worte, oder? Von einem der wichtigsten Vertreter dieser Branche.
Ja, auf jeden Fall. Denn ich finde, der Fall Wirecard hat das deutsche Wirtschaftssystem tatsächlich, ich möchte sagen, in seinen Fundamenten durchgerüttelt. Da ist einiges runtergefallen, sagen wir mal, an Fassade, was vorher etwas notdürftig aufgeklebt worden war.
Was man sich ja auch fragt, ist, warum so viele beteiligte Akteure jetzt kritisch in den Fokus geraten. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber von außen sieht es so aus, als hätte praktisch keine einzige Stelle, keine einzige Instanz das gemacht bei Wirecard, was man von ihr erwartet hätte. Ein Beispiel sind ja eben die Wirtschaftsprüfer. Und wir haben ja auch erfahren, dass die noch nicht mal zur Polizei gehen dürfen, wenn sie im Rahmen ihrer Abschlussprüfung Hinweise auf Straftaten erhalten.
Genau, und ich finde es an der Stelle auch ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir natürlich hier kein sogenanntes Blame-Game spielen, wo wir einzelnen Personen einfach mal sagen, dass sie auf jeden Fall die Schuldigen sind in dem Fall. Denn auch diese Personen sind natürlich Teil eines Systems, das diesen Fall möglich gemacht hat. Und bei Wirtschaftsprüfern, du hast es gerade schon gesagt, die können nicht einfach den Finger heben oder zu den Medien gehen und sagen, übrigens bei Wirecard, da läuft was schief. Das bedeutet, sie müssen zum Aufsichtsrat gehen und dem Aufsichtsrat das melden. Aber wenn der Aufsichtsrat da nichts tut, dann können die Wirtschaftsprüfer eigentlich auch fast nichts mehr machen. Und das, Felix, das könnte ja im Fall Wirecard durchaus auch eines der Probleme gewesen sein.
Genau, und da sind wir dann nämlich eben wieder beim System, weil es gibt natürlich auch Beobachter, die sagen, dass die Wirtschaftsprüferbranche lange auch dafür lobbyiert hat, diese strengen Verschwiegenheitspflichten zu haben, eben um vielleicht im Zweifel nicht so unter dem Licht der Öffentlichkeit zu arbeiten. Das hatte ihnen ja vielleicht auch lange genützt, ja. Und jetzt sieht man, wie sich solche systemischen Fehler dann im Nachhinein auch rächen. Und das gilt ja vielleicht auch für andere Stellen wie die Finanzaufsicht BaFin.
Ja, auf jeden Fall. Und natürlich haben sich aber die Unternehmen in dem bestehenden System auch so eingeruckelt, dass sie natürlich das Beste für sich rausholen können. Und natürlich kennen auch alle Manager, sagen wir mal, die Fallstricke des Systems beziehungsweise auch die kleinen Lücken, die sie ausnützen können. Denn im Fall Wirecard war es ja durchaus so, dass der Aufsichtsrat vielleicht mehr Family and Friends war, als er ein Aufsichtsrat war.
Ja, und Stichwort Lücken ausnutzen. Vielleicht muss man ja auch nicht jede Lücke ausnutzen. Jetzt werde ich ein bisschen moralisch. Ich weiß, die sich einem im System bietet. Wir haben ja über die BaFin gesprochen. Die Mitarbeiter, die dort gehandelt haben mit Wirecard-Aktien, Derivaten. Muss man alles machen, was erlaubt ist? Das ist ja auch eine Frage, die hier im Raum steht.
Ja, und bei Wirecard war es ebenfalls auch so, da gab es Aufsichtsräte, die dann auch gesagt haben, da läuft irgendwas schief, ich möchte hier nicht Teil davon bleiben. Die sind dann gegangen, aber die anderen sind geblieben und die sind auch teilweise öffentlich dafür kritisiert worden.
Und wie wichtig ihre Rolle ist, das zeigt sich ja eben zum Schluss, weil natürlich ein Punkt, der am Ende die Aufklärung ins Rollen gebracht hat, war natürlich der neue Aufsichtsrat Thomas Eichelmann, der Vorsitzende des Prüfungsausschusses, wurde später dann sogar Chef des Kontrollgremiums und der ja neben dem wichtigen Großpartner Softbank auf diese Sonderprüfung durch KPMG gedrungen hat. Jemand, der sich besonders gut auskennt mit der Rolle der Aufseher, der internen wie der externen, ist Daniela Bergdolz. Sie ist ja Vizepräsidentin der Anlegerschutzorganisation DSW. Sie ist Anlegeranwältin. Sie hat sich auch schon mit Großkonzernen wie Volkswagen angelegt und eben auch schon in der Vergangenheit mit Wirecard. Und sie sagt bei uns im Podcast, so eine fehlende interne Aufsicht, wie es sie bei Wirecard offensichtlich jahrelang gab, oder besser gesagt nicht gab, die hat sie noch nicht erlebt.
Ich hatte bei dem Aufsichtsratsvorsitzenden ganz besonders das Gefühl, dass man einfach nur freundlich und nett war. Aber von einer Aufsicht, einer Überprüfung war man weit entfernt.
Ja, und damit all das nicht noch einmal passieren kann, müssen wir in Deutschland am System so einiges ändern. Und das sagen sogar prominente Aufseher wie Ex-Bundesbankchef und heutiger Verwaltungsratsvorsitzender der UBS in der Schweiz, Axel Weber.
Anders als in Deutschland berichtet in der Schweiz die interne Revisionsabteilung nicht an den CEO. Das ist ja die Prüfungsabteilung in der Bank, sondern sie berichtet an den Chairman und an den Aufsichtsrat, Verwaltungsrat.
Sollte man das ändern in Deutschland?
Es hilft, weil natürlich ist es so, als Verwaltungsratschef müssen Sie Informationen aus dem Unternehmen haben und Sie brauchen einen Weg, sich diese Informationen eigenständig über eigene Kanäle zu besorgen. Mhm. Es nützt Ihnen gar nichts, wenn Sie als Aufsichtsratschef immer nur abhängen von den Berichten des Managements und Sie keine eigenen Möglichkeiten zu haben. Als ich bei UBS angefangen hatte und ich war jemand, der sehr stark Kontrolle über die Aufsicht gewohnt war aus der Bundesbank, gab es häufiger den Begriff, dass Audit bezeichnet wurde als the Chairman's Troops. Mhm. Ja? Und genau das ist wichtig, wenn man ein Unternehmen intern kontrollieren will, dass man sich ein unverzerrtes und eigenes Bild der Risiken machen kann. Die Abteilungen, das Risiko Komitee ist letztendlich das Komitee, wo auch der Aufsichtsrat die Risikobeurteilung der Bank über Berichte des Managements und über eigene kritische Hinterfragungen sich jedes Mal anschaut.
Ja, das war Axel Weber beim Handelsblatt Bankengipfel 2020 im Gespräch mit Handelsblatt-Chefredakteur Sven Affepe. Und ich finde das sehr spannend, dass selbst, sagen wir mal, von innen heraus, vom Kern der deutschen Wirtschaft mittlerweile vermehrt Stimmen kommen, die sagen, wir müssen etwas ändern.
Man hätte ja eigentlich gedacht, dass diese Ausprägung der alten Deutschland AG, dass die im 21. Jahrhundert nicht mehr da sind, oder? Das ist ja so ein bisschen so den Eindruck, den man vielleicht früher vom deutschen Wirtschaftssystem hatte. Alle Firmen sind irgendwie miteinander verbandelt. Es gibt Überkreuzbeteiligungen. Die Chefs in einer Firma sind, sitzen im Aufsichtsrat der anderen und so weiter. Das heißt, man kennt sich irgendwie, man hilft sich vielleicht irgendwie und Man schaut vielleicht auch nicht so genau hin. Eigentlich hätte man doch gedacht, dass das ein Phänomen der Vergangenheit ist.
Ja, sagen wir mal so, ich glaube, es ändert sich gerade, aber es gibt durchaus noch einige andere Firmen wie Wirecard, bei denen das Verhältnis zwischen Vorstand und Aufsichtsrat ein sehr gutes ist, wo vielleicht auch die eine oder andere Kritik vielleicht leise geäußert wird, aber wo nicht unbedingt alles hinterfragt wird, einfach aus alter Verbundenheit. Aber natürlich gibt es auch da große Bestrebungen. Frauenquote ist ein Thema, einfach um ein bisschen mehr Diversität auch reinzubringen. Aber natürlich wollen viele Unternehmen auch viel mehr internationale Managerinnen und Manager im Aufsichtsrat und auch im Vorstand haben, damit eben diesen Klüngel, wie man in Köln sagt, damit das irgendwann vielleicht mal aufhört.
Und das war ja bei Wirecard nun auch genau das große Thema, dass es eben in vielerlei Hinsicht ein sehr besonderes Unternehmen war. Markus Braun zum Beispiel, der CEO, der hatte ja 7% an der Firma, dem gehörte ja einen Teil. Der hat auch immer wieder gesagt, wenn er noch weitere Investoren dazu nimmt, die sozusagen auf seiner Seite stehen, dann hat er eigentlich die Kontrolle über Wirecard. Und das hat ja im Aufsichtsrat offensichtlich auch dazu geführt, dass der viele, viele Jahre eigentlich vor allem mit genehmen Kandidaten besetzt war. Du hast das vorhin gesagt, eine Aufsichtsrätin, die offensichtlich einiges kritischer gesehen hat, ist nach einem Jahr zurückgetreten. Andere sind viele Jahre drin geblieben, haben natürlich auch dort gutes Geld verdient. Jetzt ist ja ein bisschen die Frage, ist das alles ein spezifisch deutsches Problem? Wie siehst du das? Oder ist das eigentlich ein generelles Problem unseres Finanzsystems?
Vielleicht ist es tatsächlich ein spezifisches deutsches Problem, weil wir sehen in anderen Ländern, die ebenfalls schon große Bilanzskandale hatten, Großbritannien zum Beispiel, aber auch in den USA, da haben dann hinterher sich die Politiker zusammengesetzt und sich überlegt, wie sie dafür sorgen können, dass so etwas nicht unbedingt wieder passiert. Und da sind wir natürlich jetzt auch in Deutschland sofort beim Untersuchungsausschuss, der einmal wirklich im Kern analysieren muss, was vorgefallen ist, der das System einmal wirklich ausbreiten muss, der es transparent machen muss, damit wir auch die Stellen sehen, an denen wir hinterher einen Anpack haben, um etwas zu verändern.
Und das Spannende ist ja auch, wie viele Leute doch vor dem Untersuchungsausschuss gesagt haben, was bringt der eigentlich? Ne? Wofür brauchen wir den? Vieles ist ja geheim, über vieles kann vielleicht gar nicht gesprochen werden, vieles ist noch im Fluss, vieles ist rechtlich problematisch. Ich glaube ehrlich gesagt, die letzten Sitzungen, und ich war ja auch bei einer bis Mitternacht dabei, die haben gezeigt, dass dem nicht so ist. Dass so ein Untersuchungsausschuss tatsächlich ein mächtiges Werkzeug des Parlaments ist, um der Öffentlichkeit Informationen über einen Skandal zur Verfügung zu stellen, die sonst vielleicht für immer vergraben geblieben wären.
Felix, findest du es nicht auch spannend, dass der Untersuchungsausschuss gar nicht von der Regierung ins Leben gerufen worden ist, sondern von den Oppositionsparteien?
Das ist extrem spannend. Die Regierung, Bundesfinanzminister Scholz, aber auch Bundeswirtschaftsminister Altmaier, also SPD und auch CDU auf der anderen Seite, die haben ja am Anfang gesagt, wir brauchen das nicht, wir klären das mit ein paar Sondersitzungen des Finanzausschusses auf und dann gehen wir wieder zum Tagesgeschäft über. Liegt das vielleicht auch daran, ja, in meiner Frage ist die Antwort schon ein bisschen enthalten, dass wir nächstes Jahr eine Bundestagswahl haben werden?
Ja, ich glaube auch, das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Deswegen drängen ja durchaus auch einige, dass wir so schnell wie möglich mit den Ergebnissen des Untersuchungsausschusses vorankommen.
Vielleicht ist es ja auch eine Chance, dass diese Wahl ansteht, weil der Druck auf die Politiker jetzt hoch ist, Handlungsfähigkeit zu beweisen.
Genau, und du hast es schon gesagt, Bundesfinanzminister Scholz, der hat sich unter anderem auch im Handelsblatt dazu geäußert, aber der hat jetzt sich dazu entschlossen, einem der größten Spieler, sagen wir mal, in diesem Wirecard-Krimi einen Preis zu verleihen, Felix.
Ja, Dan McCrum ist das. Das ist der Reporter der Financial Times, der mit Kollegen zusammen über viele Jahre hinweg zu Wirecard recherchiert hat und die Aufdeckung dieses Skandals letztendlich ins Rollen gebracht hat.
Ja, die Rolle von Herrn Scholz, die sehen durchaus auch einige Beobachter kritisch, denn als Finanzminister, sagen wir mal, ist er eigentlich der oberste Herr von vielen von den Mitarbeitern der Behörden, die vielleicht etwas hätten sehen können, wenn sie vielleicht eventuell genau hingeschaut hätten. All das ist natürlich noch im Konjunktiv, weil wir noch nicht genau wissen, was eigentlich tatsächlich passiert ist. Ja, unter anderem ist er nämlich nicht nur Chef der BaFin und damit Chef von Herrn Hufeld, sondern er ist auch Chef der sogenannten Financial Intelligence Unit, die mittlerweile am Zoll angegliedert ist. Und da sehen sogar Kriminologen wie Sebastian Fiedler, sagen wir mal, sehr starken Nachholbedarf.
Also dass dort eine effektive Arbeit nicht möglich ist, überrascht in ganz Deutschland keinen einzigen Strafverfolger mehr. Wenn Sie bei Tagungen sind, wo Bankenvertreter, Aufsichtsbehörden, Strafverfolger aus allen möglichen Behörden dabei sind, dann gibt es teilweise hysterisches Lachen, wenn über die FIO diskutiert wird. Und das ist inzwischen gar nicht lustig, weil es im Ergebnis ja dazu führt, dass wirklich, ich weiß gar nicht, in wie viel Fällen, über wie viele Fälle wir inzwischen schon reden durften. Es sind sich alle sehr, sehr sicher, dass dort, wenn man sich diese Datenbestände mal etwas genauer angucken würde, die dort mehr oder weniger nur bearbeitet schon liegen, dass wir dort zahllose Strafverfahren entdecken. Wir haben beklagen müssen, dass inkriminierte Geldströme nicht rechtzeitig erkannt und aufgehalten worden sind und weitergeflossen sind, also im Sinne der Täter. Also dass diese Einheit so nicht funktionieren kann, weil sie strukturelle Geburtsfehler hatte, das ist ein offenes Geheimnis. Es gibt im Prinzip nur zwei Meinungen. Es gibt dazu die Meinung aller Strafverfolger in Deutschland und die Meinung der Verantwortlichen der FIO.
Felix, ich glaube, bevor wir gleich ganz zum Schluss einen Strich drunter ziehen, wir können sagen, in Deutschland ist noch so einiges im Argen und im Fall Wirecard hätte man wahrscheinlich schon etwas sehen können, wenn man es denn gewollt hätte.
Ja, und ein wichtiger Kronzeuge, der das auch sagt, dass man nämlich was hätte sehen können, wenn man das gewollt hätte, das ist der letzte Chef von Wirecard, James Fries. Der ist US-Amerikaner, der ist Compliance-Experte, der kam von der deutschen Börse. Eigentlich sollte er auf Wunsch des neuen Aufsichtsratschefs Thomas Eichelmann bei Wirecard Compliance-Vorstand werden. Dann ging alles Knall auf Fall. Am 18. Juni erklärt der Konzern, dass ein Viertel der Bilanzsumme fehlt. Thomas Eichelmann sagt, James, du musst noch früher kommen. Noch am selben Tag startet er als Compliance-Chef bei Wirecard, ja, und einen Tag später, als dann Markus Braun nämlich zurücktritt, wird er Knall auf Fall CEO, der erste sozusagen externe Topmanager des Konzerns. Ja, und Fries, der macht sich verdient, der vergräbt sich über das Wochenende in der Aschheimer Konzernzentrale, der studiert die Bilanzen, der studiert die Zahlen und schon am Sonntagabend, da hat er für den Aufsichtsrat ein ziemlich gravierendes Fazit, nämlich das Drittpartnergeschäft in Asien. Das ist wahrscheinlich zu großen Teilen nicht existent und auch die Gelder, die da angeblich in Manila liegen sollen, die gab es wahrscheinlich nie. Hören wir doch mal, was der letzte Chef von Wirecard, James Fries, selbst zu dem Thema sagt.
Building upon what I thought I was going into versus what I had found, that there was an organization which a small portion had misused the organization for self-enrichment. They were missing some of these most basic structured processes and steps that one would expect from an organization of their size and certainly of an listed organization with such a prominent position in the capital markets.
Felix, das muss man sich mal vorstellen. Also der neue CEO eines im DAX gelisteten Konzerns sagt in aller Öffentlichkeit, dass er eine Organisation vorgefunden hat, wo eine kleine Zahl der Mitarbeiter offensichtlich die Organisation dafür benutzt haben, sich selber zu bereichern. Dass er dort einfach wirklich grundlegende Strukturen vermisst, die man normalerweise bei einer Organisation dieser Größe und vor allen Dingen im DAX gelistet eigentlich normalerweise immer vorfinden würde. Das ist schon echt Wahnsinn.
Das ist Wahnsinn und vor allem, dass das jemand sagt, der ja eigentlich nur wenige Tage in diesem Konzern ist und schon solche Rückschlüsse zieht. Was ja auch mal wieder zeigt, wie wichtig es ist, einen frischen externen Blick auch von außen auf einen Konzern zu werfen, statt immer sozusagen 20 Jahre im eigenen Saft zu schmoren.
Felix, ich glaube, genau damit sind wir an der Stelle, uns auch wirklich selbstkritisch zu fragen, was macht dieser Fall Wirecard eigentlich mit uns? Wir haben uns jetzt Monate damit beschäftigt, gemeinsam, du hast dich natürlich schon seit Jahren damit beschäftigt. Was macht das mit uns?
Ja, ganz ehrlich, ein bisschen verliert man doch ein bisschen den Glauben an das System. Man verliert ihn nicht komplett, aber viele Gewissheiten, die man viele Jahre vielleicht auch für sich selbst aufgebaut hat, auch als Finanzjournalist, als Ökonom, als Beobachter letztendlich unseres Wirtschaftssystems, die werden doch auf einen schweren Prüfstand gestellt. Und die Frage, wer hier alles an verantwortlicher Stelle eventuell versagt hat, die lässt natürlich tief blicken und die lässt einen natürlich auch vermuten oder besser gesagt befürchten, dass es auch an anderer Stelle nicht so gut aussieht wie gedacht.
Ja, ich glaube auch, man kann auf jeden Fall mitnehmen, auch völlig unabhängig vom Fall Wirecard und wer wo was an welcher Stelle vielleicht auch vielleicht mit Absicht nicht gesehen hat, ist, dass wir alle lernen, nochmal genauer hinzuschauen, dass wir uns nicht blenden lassen von großen Zahlen, von vermeintlich tollen Bilanzen oder von großen Worten von vermeintlich visionären CEOs, sondern dass wir immer nochmal genau hinschauen und uns wirklich überlegen, wo soll denn das Geld herkommen? Wie funktioniert das Geschäftsmodell? Und das gilt sowohl für große DAX-Konzerne als aber natürlich auch im Kleinen, mit kleinen Firmen oder aber auch vielleicht mit anderen Investitionen in Startups und Ähnliches.
Ja, und die Frage, die sich da ja anschließt, Ina, und die ich natürlich gerne dir stellen würde, weil du hast bei uns das System ja immer im Blick gehabt, ist, was glaubst du, kann denn so ein Fall Wirecard in den kommenden Jahren nochmal passieren?
Ich glaube, das hängt schwer davon ab, welche politischen Lehren jetzt auch dann tatsächlich gezogen werden, dass es jetzt nicht nur darum geht, einmal einen Skandal, sagen wir mal, zu beleuchten und dann bleibt dann doch wieder alles beim Alten, weil im Hintergrund, und das hat selbst Finanzminister Scholz auch gesagt, dass da natürlich Fäden gezogen werden von Personen, die gar nicht möchten, dass sich das System verändert. Wenn wir es wirklich schaffen, diesen Fall Wirecard nochmal, den größten Wirtschaftskrimi, den wir in Deutschland je gesehen haben, zur Aufarbeitung zu nutzen, auch zur Selbstreflexion zu nutzen, nochmal nicht nur in diesem Fall, sondern für jeden, dass sich alle Unternehmen, alle Mitarbeiter nochmal damit beschäftigen, dass Mitarbeiter auch angehalten werden. Wenn ihr was seht in unserem Unternehmen, was nicht passt, dann seid mutig genug und traut euch, das auch tatsächlich zu sagen. Und ich glaube, das wird wahnsinnig wichtig sein in Zukunft.
Ja, genau, weil der Fall Wirecard zeigt ja auch die Angst vor Nestbeschmutzung und so weiter, die ist ja oft vielleicht das größte Hindernis. Ein positives, finde ich, nehme ich für mich mit, weil der Fall Wirecard zeigt, dass jeder, auch im großen kapitalistischen Wirtschaftssystem, nicht nur ein kleines Rädchen in Getriebe ist, sondern jeder kann einen Unterschied machen. Ein Beispiel, der eine Mitarbeiter in Singapur, der ganz am Anfang, er war ja dort wahrscheinlich in der Compliance-Abteilung, der ganz am Anfang das Gefühl hatte, ich stoß hier nicht durch. Ich komme mit meinen Warnungen hier nicht weiter im Konzern. Ich werde hier nicht gehört. Der hat sich ja gemeldet bei Dan McCrum, bei der Financial Times. Und dieser eine Mitarbeiter, der offensichtlich ein schlechtes Gewissen hatte bei dem, was in seiner Organisation vor sich geht, der hat ja damit den ersten Impuls gesetzt, der am Ende letztendlich zum Untergang dieses ganzen Systems Wirecard geführt hat. Und in dem Fall, glaube ich, kann man sagen, er hat wahrscheinlich das Richtige gemacht.
Das glaube ich auch. Ich finde es schön, wie du es nochmal gesagt hast. Viele fühlen sich häufig als kleines Rädchen in einem großen System und sie können doch gar nichts ändern. Aber wenn wir mal in diesem Bild bleiben, wenn sich dieses vermeintlich kleine Rädchen auf einmal nicht mehr dreht, dann läuft auch das ganze System nicht mehr. Und ich glaube, diesen Gedanken, Felix, den sollten wir mitnehmen, vielleicht auch in eine zweite Staffel.
Das stimmt und der macht ja auch ein bisschen Mut. Das war's jetzt für heute mit Handelsblatt Crime, mit unserer ersten Staffel zumindest zum Fall Wirecard. Ja, schade, Ina, dass es schon vorbei ist, aber ich bin sicher, wir hören uns wieder.
Felix, es hat mir wahnsinnig viel Spaß mit dir gemacht. Ich möchte mich auch an der Stelle nochmal in unser beiden Namen ganz herzlich bei unserem Produktionsteam Nico Fecke und Regina Körner von Professional Podcasts bedanken und natürlich bei Podimo und das Team dort für die Plattform und den Support.
Wir freuen uns auch weiterhin über eine 5-Sterne-Bewertung, über Kommentare und Kritik und übers Teilen, vielleicht ja auch über Vorschläge, was in einer zweiten Staffel Thema werden sollte.
Auf jeden Fall. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute. Halten Sie die Augen offen. Und wir verabschieden uns jetzt. Ich bin Ina Karabas.
Ich bin Felix Holtermann.
Und wir sind vom Handelsblatt.